Ja, ich begrüße euch einmal von da draußen alle noch einmal. Und wir setzen heute unsere Reise in die Geschichte fort. Wir folgen den Aufzeichnungen der Apostelgeschichte, das ist ja, glaube ich, den meisten schon bekannt. Und wir begleiten die Missionare, Paulus, Silas, Timotheus, vielleicht waren es auch noch ein paar mehr. Sie sind nämlich nicht sonst namentlich genannt. Ja, wo waren die unterwegs? Wir sehen, ja, es geht nicht ohne Karte. Und sie waren in der Provinz Asia unterwegs, also in der heutigen Türkei. Ihr seht das hier. Und die Edith hatte das schon sehr schön angespielt irgendwo, das Thema, dass die Die hätten da einiges vorgehabt, der Paulus und seine Gefährten, aber es ging nicht. Wir lesen, der Heilige Geist hat ihnen sozusagen die Türen verschlossen. Aber sie haben einen Traum, oder Paulus besser gesagt, hat einen Traum und es erscheint ihnen ein Mann aus Mazedonien. Hier, ja, auf der anderen Seite des Meeres, aus heutiger Sicht in Europa. Ja, sie nehmen ein Schiff, übersetzen das Meer, landen und gehen dann vom Hafen, ja, in Neapolis, glaube ich, ja, hier gehen sie dann nach Philippi. Dort finden sie keine Synagoge, haben wir schon gehört, ja, sondern eine Gebetsstätte am Fluss und dort sind nur Frauen. Kein Hindernis für Paulus, kein Hindernis, auch mit diesen Grüppchen das Evangelium zu teilen. Und eine Unternehmerin namens Lydia, die kommt zum Glauben, lässt sich taufen und lädt alle in ihr Haus ein. Und heute schauen wir uns an, wie es dort in Philippi weitergeht. Ich habe das einmal so überschrieben, Kontraste in Philippi. Und wir haben von der Edith schon ein bisschen gehört, da tut sich einiges. Und wir hören, was das Wort Gottes dazu sagt, oder ihr lest es ganz einfach mit, was sich da abspielt. Apostelgeschichte, Kapitel 16, und das sind die Verse 16 bis 40 dann insgesamt. Also, hören wir auf Gottes Wort. Als wir einmal auf dem Weg zur Gebetsstätte waren, begegnete uns eine Magd, die einen Wahrsagegeist hatte und mit der Wahrsagerei ihren Herrn großen Gewinn einbrachte. Sie rief Paulus und uns nach und schrie: Diese Menschen sind Knechte des höchsten Gottes. Sie verkünden euch den Weg des Heils. Und das tat sie viele Tage lang. Da wurde Paulus ärgerlich, wandte sich um und sagte zu dem Geist: Ich befehle dir im Namen Jesu Christi, fahre aus dieser Frau aus. Und im gleichen Augenblick fuhr er aus. Als aber ihre Herren sahen, dass sie keinen Gewinn mehr erhoffen konnten, ergriffen sie Paulus und Silas, schleppten sie auf den Markt vor die Stadtbehörden, führten sie den obersten Beamten vor und sagten: Diese Männer bringen Unruhe in unsere Stadt, es sind Juden. Sie verkündigen Sitten und Bräuche, die wir als Römer weder annehmen können, noch ausüben dürfen. Da erhob sich das Volk gegen sie und die obersten Beamten ließen ihnen die Kleider vom Leib reißen und befahlen, sie mit Ruten zu schlagen. Sie ließen ihnen viele Schläge geben und sie ins Gefängnis werfen. Dem Gefängniswärter gaben sie den Befehl, sie in sicherem Gewahrsam zu halten. Auf diesen Befehl hin warf er sie in das innere Gefängnis und schloss ihre Füße in den Block. Ja. Der Block. Wir sehen, wie hier die Leute gefangen waren. Das Bild ist ein bisschen schlecht, aber es ist ja ganz finster in so einem Loch. Ja. Und die sind also das ist ja fast ein Folterwerkzeug, um jetzt die Gefangenen da sicher zu verwahren, werden die Füße in einen Holzblock gesperrt. Ja. Manchmal noch, vielleicht sogar gespreizt, um das besonders unangenehm zu machen. Gut, da landen sie. Wie geht's weiter? Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Loblieder. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich begann ein gewaltiges Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Mit einem Schlag sprangen die Türen auf und allen fielen die Fesseln ab. Als der Gefängniswärter aufwachte und die Türen des Gefängnisses offen sah, zog er sein Schwert, um sich zu töten. Denn er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Da rief Paulus laut: Tu dir nichts an, wir sind alle noch da. Jener rief nach Licht, stürzte hinein und fiel Paulus und Silas zitternd zu Füßen. Und er führte sie hinaus und sagte: Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie antworteten: Glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Und sie verkündeten ihm und allen in seinem Haus das Wort des Herrn. Und er nahm sie in jeder Nachtstunde bei sich auf, wusch ihre Striemen und ließ sich sogleich mit allen seinen Angehörigen taufen. Dann führte er sie in sein Haus hinauf, ließ ihnen den Tisch decken und war mit seinem ganzen Haus voll Freude, weil er zum Glauben an Gott gekommen war. Als es Tag wurde, schickten die obersten Beamten die Amtsdiener und ließen sagen: Lass jene Männer frei. Der Gefängniswärter überbrachte Paulus die Nachricht. Die obersten Beamten haben hergeschickt und befohlen, euch freizulassen. Geht also und zieht in Frieden. Paulus aber sagte: So, sie haben uns ohne Urteil öffentlich auspeitschen lassen, obgleich wir römische Bürger sind, und haben uns ins Gefängnis geworfen. Und jetzt möchten sie uns heimlich fortschicken? Nein. Sie sollen selbst kommen und uns hinausführen. Und die Amtsdiener meldeten das den obersten Beamten. Diese erschraken, als sie hörten, es seien römische Bürger. Und sie kamen, um sie zu beschwichtigen, und führten sie hinaus und baten sie, die Stadt zu verlassen. Vom Gefängnis aus gingen sie zu Lydia. Dort sahen sie die Brüder, sprachen ihnen Mut zu und zogen dann weiter. Soweit einmal der Text. Und jetzt die Frage: Was fangen wir damit an? Es hat ja so gut angefangen. Ja. Paulus, ja, der hat das ja, und auch seine Gefährten haben das ja gut erlebt. Eine reiche, vielleicht auch einflussreiche Unternehmerin bekehrt sich und lädt sie ins Haus ein. Und jetzt, sie liegen misshandelt in einem finsteren Drecksloch, ja, die Füße in einen Holzblock gespannt. War es das mit der Mission in Europa? Wie konnte es dazu kommen? Und war das wirklich nötig, das mit dieser Heilseherin, ja, diese Geisteraustreibung, die sie ja letztendlich in diese Lage gebracht hat? Ich weiß nicht, ob sie sich diese Fragen gestellt haben. Und andererseits, hat diese Hellseherin nicht die Wahrheit gesagt? Die hat gesagt: Das sind Diener des höchsten Gottes. Sie zeigen euch den Weg des Heils. Stimmt ja, oder? Stimmt ja. Aber zum einen, ja, war die echt listig. Ja. Die Lena viele Tage lang rennte hinter dem Paulus her und schreit immer das Gleiche wieder heraus. Kein Wunder, dass man dann einmal ein bisschen sozusagen die Geduld verliert. Und zum anderen haben wir gehört, diese Frau, ja, die hat ihren Herrn, die war eine Sklave, die hat ihren Herrn eine Menge Geld eingebracht. Und ich glaube, auch da war es dem Paulus wichtig, da hier eine Grenze zu ziehen, ja. Wenn die mit der Wahrsagerei Geld verdient und wenn sie auch das Richtige sagt, der Paulus will das auf keinen Fall, dass das Evangelium irgendwo in die Nähe eines Gedankens kommt, dass man dafür was geben oder bezahlen müsste. Das Evangelium ist immer frei und man kann sich das Heil nicht verdienen. Ja, der entgangene Gewinn dieser Männer, ja, der bringt sie dazu, ja, einen, ja, aus heutiger Sicht würde ich sagen, einen Antisemitismus zu schüren. Ja. Das war anscheinend vorhanden dort in der Stadt. Die brauchten da nur ein bisschen nachhelfen, ja, und schon, ja, zeigen alle auf diese zwei, diese Juden, ja, was die da bei uns wieder einführen möchten. Und es werden ihnen die Kleider vom Leib gerissen, ja, ein Mob bildet sich, ja, schleppt die Leute sozusagen vor das Gericht, vor die Beamten, vor die Behörde, und ja, sie werden gedemütigt, ne, stellt euch vor, wenn euch die Kleider vom Leib gerissen werden, ja. Vielleicht auch noch aus einem anderen Grund, ne, damit die Schläge ordentlich wirken, ja, dass man ihnen die Kleider vorher vom Leib reißt. Und letztendlich, ja, sie landen im Hochsicherheitstrakt des Gefängnisses. Wie soll es jetzt weitergehen? Und jetzt kommt der Kerkermeister ins Spiel. Ja, so turbulent die Geschichte begonnen hat, so turbulent geht sie auch weiter. Ja, die liegen verprügelt, verletzt, mit Schmerzen im Gefängnis. Die Füße unnatürlich fixiert, ja, wahrscheinlich ohne Unterlage, auf einem höchstwahrscheinlich verdreckten Steinboden. An Schlaf ist nicht zu denken. Was tun die beiden? Sie beten. Ja, beten ist okay. Ja. Ist immer gut. Ja. Aber dann, sie singen Loblieder. Loblieder in dieser Lage. Wie kommt man auf so eine Idee? Ja. Wie kommt man auf so eine Idee? Ja, ich denke, es ist der Geist, der sie auch da begleitet. Ja. Und vielleicht ist es ja ein bisschen ein Perspektivenwechsel, der sich in ihnen abspielt und den wir vielleicht auch manchmal brauchen, ja, dass wir auf Gott schauen und seine Größe nicht vergessen, auch in der misslichen Lage. Ja, vom eigenen Elend den Blick ein bisschen wenden zu Gott, dem Allmächtigen, weil der bleibt immer der Gleiche. Er bleibt der Gleiche, egal in welcher Lage wir uns befinden. Ja, aber es geht weiter, Schlag auf Schlag, ein Erdbeben. Niemand kommt dabei zu Schaden. Das ist ja auch schon einmal ein Wunder, ein Erdbeben, wo die Fesseln abfallen. Und der Kerkermeister will sich umbringen. Ja. Er meint, jetzt ist es vorbei. Und mein Leben ist verwirkt. Warum? Ja, wahrscheinlich war es so, dass der Kerkermeister selbst mit seinem Leben gehaftet hat für die Gefangenen, dass sie wirklich da drinnen sicher verwahrt sind. Ja, ein Mann, der letztendlich was macht? Er sucht Rettung. Er sagt, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und er findet sie. Er findet die Rettung. Paulus, ja, sagt ihm, wo es lang geht. Glaube an den Herrn Jesus und du und dein Haus werden gerettet werden. Nun, er wird dem Kerkermeister sicher einiges mehr erzählt haben. Ja, die Nacht war lang und da ist sicher schon einiges zur Sprache gekommen. Aber wir sehen, eine ganze Familie ist voll Freude, weil sie zum Glauben an Jesus gekommen ist. Ja, und schließlich ist es Zeit, Abschied zu nehmen aus der Stadt. Am Morgen, haben wir gehört, kommt die Nachricht von der Behörde. Ja, Leute, sollen die zwei Männer freilassen. Passt. Aber Paulus empfindet das ein bisschen anders. Und er beruft sich auf sein römisches Bürgerrecht. Und es steht nicht ausdrücklich da, aber als römische Bürger hätten die ihn nicht ganz einfach ohne Prozess und ohne Urteil verhaften, auspeitschen und ins Gefängnis werfen dürfen. Und deshalb haben wir auch gelesen, dass die anderen da erschrocken sind, ja, wie sie gehört haben. Ja. Römische Bürger, das heißt, die haben sich selbst ganz schön, wie sagt man, in die Nesseln gesetzt mit dieser Aktion. Ja, Paulus besteht da nicht weiter sehr intensiv auf seinem Recht, sondern er sagt, ja, die sollen kommen und das sollen sie selber sagen, ganz einfach. Ja. Also, dass sie sich ein bisschen bemühen müssen. Ja, sie aus dem Gefängnis geht es weiter zu Lydia. Dort ist sozusagen wahrscheinlich sozusagen schon ein kleines Gemeindehaus entstanden in Philippi. Und ja, sie treffen sich noch, sprechen ihnen Mut zu und dann verlassen sie die Stadt. So ein kleines Detail. Am Beginn unseres Textes in Vers 16 lesen wir noch, steht noch wir. Da ist gestanden, wo war das, schauen wir nicht mehr. Als wir auf dem Weg zur Gebetsstätte waren. Das heißt, da ist der Autor noch dabei, der Lukas. Am Schluss des Textes heißt es, sie sind vom Gefängnis zu Lydia gegangen, dort sahen sie die Brüder, sie sprachen ihnen Mut zu und zogen weiter. Also, was können wir daraus schließen? Der Lukas ist in Philippi geblieben. Der Lukas ist in Philippi geblieben. Paulus und Silas sind weitergezogen. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung zu dem Text. Der Lukas, der bringt uns immer sehr geraffte Darstellungen. Ja. Also wenn man das erste Mal durchlässt, denkt man sich, der war nur 3 Tage dort oder so. Ja. Aber das kann es nicht gewesen sein, ja. Weil aus den Sätzen liest man doch heraus, dass sich da eine Gruppe gebildet hat. Auch die Frage, ja, der Kerkermeister, wenn er sagt, was muss ich tun, um gerettet zu werden, der hat anscheinend sonst auch schon ein bisschen was mitgekriegt. Und ja, also nicht, dass wir glauben, das ist wirklich alles nur so ganz in wenigen Tagen geschehen. Die waren sicher längere Zeit dort. Wir haben ja auch gehört von dieser Sklavin, dieser Hellseherin, viele Tage lang ist sie denen nachgelaufen. Und da war ja wahrscheinlich der Paulus vorher auch schon unterwegs, bevor die Frau aufgetaucht ist. Also die waren schon einige Zeit dort. Ja, was wir heute gesehen haben, ist ein Abschnitt voller Kontraste. Ich habe euch das ja schon einmal gezeigt, Kontraste in Philippi. Was waren die Kontraste? Ja. Zum einen sehen wir, es hat gut angefangen und auf einmal Lynchjustiz, Misshandlung, Gefängnis. Das Leben fühlt sich manchmal an wie eine Achterbahn. Und das ist nicht nur dem Paulus so gegangen. Vielleicht ist es uns auch schon manchmal so gegangen. Vielleicht nicht so drastisch. Ne? Man muss ja nicht alles haben. Es geht ja anders auch. Aber trotzdem, ja, wer hat das nicht schon erlebt? Ja, dass man sozusagen Höhen und Tiefen erlebt und manchmal in relativ kurzer Zeit. Oder manchmal sind die Höhen ein bisschen länger andauernd oder auch die tiefen Täler können auch länger dauern. Aber es ist eine Erfahrung, die uns, glaube ich, nicht fremd ist und die auch in einer Gemeindeentwicklung durchaus einmal vorkommen können. Also, wenn es einmal schlecht geht, ja, kann passieren. Ja. Es klingt ein bisschen banal, aber so ist das Leben. Ja. So ist das Leben. Ja, aber ja. Was sehen wir noch? Ein ganz großer Kontrast. Ja. Die befinden sich in allerschlimmster Lage und singen Loblieder. Und singen Loblieder. Gut. Die anderen Gefangenen, ja, die haben vielleicht geflucht, gelästert, gestöhnt, unter Schmerzen. Nicht so die beiden. Und das kann uns auch ein Beispiel sein. weil es kann sehr schnell passieren und es geht leicht im eigenen Leid ja, förmlich zu baden. Und ja, es, und es ist auch nichts Schlechtes, wenn man einmal ganz unten ist. Und so, aber dieser Paulus und dieser Silas, die haben auch in dieser Situation auf Gott geschaut und erfahren, schon vorher und auch nachher, dass Gott mit ihnen ist. Und auch im nächsten Kontrast ist ja das auch so ähnlich. Ja. Sie liegen im Dreck, ja, weil Toiletten hat es nichts gegeben dort. Ne. Und stellt euch vor, man ist in den Block geschlossen. Man will sich es gar nicht vorstellen. Ja. Aus diesem tiefsten Loch, ja, sind sie innerhalb weniger Stunden, ja, sitzen sie bei einem fröhlichen Festmahl, das ihnen der Kerkermeister auftischt. Ja. Gott ist ja doch treu. Es war nicht vorbei, da im Gefängnis. Gott ist ja doch treu. Und er weiß, warum er diese Männer nach Europa gerufen hat. Ja. Es hat vielleicht nicht augenblicklich gleich so ausgeschaut, als wäre das das Richtige, ja, wenn es gleich so zugeht. Aber die Hellseherin hat doch recht gehabt, Diener des höchsten Gottes. Und als solche haben sie sich auch erwiesen. Trotz aller Widrigkeiten werden sie selbst gerettet und bewahrt. Ja, sie kommen zwar mit Schrammen durch, ja, so eine Auspeitschung ja, ist nichts für unsere Gemüter. Ja, aber der Kerkermeister versorgt wenigstens seine Wunden. Ja, und dann geht es weiter. Auch wir können das erhoffen, in schwierigen Zeiten durchzukommen, durchgetragen zu werden und wieder einmal ja, getröstet und gepflegt zu werden. Und ein letzter Kontrast noch betrifft die Hellseherin auf der einen Seite und den Kerkermeister auf der anderen Seite. Was ist da der Kontrast? Die Hellseherin, ja, die schreit die Wahrheit heraus. Diener des höchsten Gottes, Verkünder des Heilsweges. Aber was mit ihr selbst? Und was ist mit ihren Herren? Die haben das gehört. Aber ja, sie bleiben unberührt von der Botschaft. Der Kerkermeister hingegen, ja, der reagiert ganz anders. Er stellt sofort die Frage, wie soll das gehen, ja, gerettet zu werden? Der geht den Schritt weiter. Die Botschaft geht ihm ins Herz. Und er glaubt und erlebt Umkehr und Freude. Und auch das ist, glaube ich, was wir auch immer wieder einmal erleben. Das Evangelium wird verkündet. Der eine bleibt unberührt. Dem anderen geht es ins Herz. Es ist nicht unsere Sache, das irgendwie zu managen oder hervorzurufen. Das ist die Sache eines jeden, der das hört, ob er es an sich heranlässt oder nicht. Ja, die einen bleiben unberührt, den anderen geht es ins Herz. Ja, ich denke, wenn wir da so sitzen, dann denke ich, euch ist es ins Herz gegangen. Halleluja. Und im Leben geraten wir in unterschiedlichste Situationen, aber letztendlich stellt sich heraus, Gott ist treu. Amen.